Und das Thema ist das Gebetsleben Jesu. Ein sehr interessantes Thema. Ich hatte früher so den Eindruck, irgendwie, ich sage mal so, weil wenn man die Bibel noch nicht so gut kennt, denkt man so, Jesus brauchte gar nicht beten, ne? Weil er doch der Sohn Gottes war, weil er Gott selbst war. Aber die Bibel erzählt so viel über das Gebetleben Jesu, dass Jesus so viel gebetet hat, dass das hat mich so beeindruckt. Ich muss darüber reden. Lukas Kapitel 6, Verse 12 bis 13. Lukas Kapitel 6, 12 bis 13. Ich freue mich sehr, wenn ich so dieses Geräusch von Seiten von Bibeln höre, weil ich schon in vielen anderen Gemeinden war, wo diese Geräusche nicht stattfanden. Und das ist ganz traurig. Lukas 6, 12 bis 13. Es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten. Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und er wählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Bis da. Dieser Text sagt mir so vieles, so vieles. Welche sind die größten Entscheidungen unseres Lebens? Ich habe da mal schon nachgedacht, zum Beispiel eine Karriere in der Arbeit. Wenn ich jetzt studiere, sei es Medizin oder Theologie oder Ingenieurwesen, das ist ein Weg. Und wenn man den mal einschlägt, ist nicht so leicht, den auszutauschen. Zu sagen, das habe ich jetzt falsch gemacht, ich kündige, ich gehe hier weg, mache was anderes, ich höre mit Ingenieur auf und fange Medizin an, ne, nach ein paar Jahren, sehr schwer, sehr, sehr schwer. Es gibt so vieles, ne, Probleme, weil dann muss man sich fragen, und das Geld, die Finanzierung und das Alter und die Familie, und es gibt, ne, ist sehr schwer, eine Entscheidung zu ändern. Und auch die Ehe, mit wem heiratet man, ist auch eine Entscheidung für einen Christ, kommt überhaupt nicht in Frage, für einen Ungläubigen. Auch für denen ist es sehr schwer, obwohl viele so tun, als es leicht wäre, aber es ist sehr schwer, nachdem man die falsche Person geheiratet hat, das zu ändern, ist sehr, sehr schwer. Ist verbunden mit viel Leiden, mit viel Problemen und so weiter. Viele Folgen, viele schlechte Folgen. Und auch ein Christ, wenn er die falsche Person heiratet, die Folgen sind so gravierend. Folgen von Entscheidungen sind gravierend. Aber Jesus stand vor eine ganz, ganz schwere Entscheidung, weil Jesus wollte, sagen wir, eine Gemeinde gründen. Er wollte Männer aussuchen, die sein Werk jetzt weiterbringen würden. Nachdem er ans Kreuz genagelt wurde, dass diese Männer sein Werk weitermachen sollten. Und wenn diese Männer das nicht tun sollten, dann wäre alles, was Jesus getan hat, umsonst. Darum musste er sehr viel denken. Aber nicht nur denken, was hat er getan? Hier steht es, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten, und verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Die ganze Nacht. Heute Morgen habe ich so eine Methode benutzt im Gottesdienst, die ich sehr selten benutze, aber ich habe den Leuten gesagt, ich stelle euch eine Frage, aber bitte beantwortet sie nicht. Das ist eine rhetorische Frage. Rhetorische Frage, wer diesen Begriff nicht kennt, bedeutet eine Frage, die man stellt, nur um das Denken der Hörer zu fördern, aber man will die Antwort nicht. Okay, dann bin ich immer, wenn ich sage, rhetorische Frage, das ist nur dass ihr nachdenkt. Einfach darum. Die Frage ist, habt ihr schon mal die ganze Nacht durchgebetet? Das ist eine Frage, die uns wirklich nachdenklich machen sollte. Natürlich ist das jetzt nicht eine Verurteilung. Aha, du hast das nicht getan, du Sünder, ne? Nicht in diesem Sinn. Du Kleingläubiger, ne? Nicht in diesem Sinn, aber wir sollten uns Gedanken machen, dass das eine gute Sache wäre, irgendwann das mal zu tun. Ne? Oder wenn wir vor ganz gravierenden Entscheidungen stehen, wen soll ich heiraten oder welche Hochschule soll ich besuchen oder solche Sachen. Ein zusätzlicher Punkt, wohin ging er? Auf einen Berg, ne? Da steht es, auf einen Berg. In Brasilien tun das ganz viele Leute, die gehen, beten auf dem Berg. Das ist quasi, in bestimmten Gemeinden ist das quasi eine Tradition, auf den Berg zu gehen, quasi ein Fest. Viele tun das, auf dem Berg zu beten. Und der Segen ist so groß. Ganz, ganz viele Leute erzählen von interessanten Sachen, die passieren. Zum Beispiel, dass die plötzlich gucken und sehen, dass ein Baum glüht oder solche Sachen. Ja, ja. Ganz viele Leute erzählen das. Das ist jetzt keine Psychologie oder so. Viele Leute erzählen solche Sachen. Beten auf dem Berg, Nacht über. Leider ist es hier bei uns in Nordrhein-Westfalen etwas schwerer. Nicht Nordrhein-Westfalen, Marl. Düsseldorf weiß ich nicht, aber Marl hat keine Berge. Nur ein paar Hügel, so. Aber so ein richtiger Berg gibt es nicht. Aber was hat Jesus damit gemeint? Einfach die Ruhe suchen. Die Ruhe suchen. Aber einer würde vielleicht sagen, ja, aber hast du nicht Ruhe zu Hause? Ja. Kannst du nicht jetzt, wenn du jetzt dich hinlegst oder so, in Gedanken beten? Ja, das tue ich sehr oft. In Gedanken beten, wenn ich mich hinlege. Aber ich habe es noch nicht gefunden. Wenn jemand es gefunden hat, bitte sag es mir. Im Neuen Testament, dass jemand in Gedanken gebetet hat. Und ich gehe stark davon aus, dass alle Menschen, die im Neuen Testament gebetet haben, laut gebetet haben. Und darum sagt auch Jesus beim Vater Unser, wenn ihr betet, geh in dein Kämmerlein. Deswegen, weil die Leute immer laut gebetet haben. Und da sie immer laut gebetet haben, haben immer andere Leute zugehört oder zugeschaut, wenn anderen gebetet haben. Versteht ihr? Und das hat auch dazu geführt, dass viele dann angesehen wurden dadurch. Oh, aber der kann gut beten. Schau mal, wow, der predigt das ganze Wörterbuch oder so. Ne? Es gibt in Brasilien, manchmal lacht man so, über solche Sachen. Ne? Es gibt Leute, die dann beten, du Allmächtiger, Allwissender und Allgegenwärtiger, Hochwürden und so weiter. Dann benutzen nur Worte so, die ganz kompliziert sind, die wenige verstehen und so. Ne? Und sie selber manchmal gar nicht verstehen, weil sie denken, ne, Gott muss man so ansprechen wie ein quasi der, ne, wie er ist doch der König der Welt, aber wir sprechen ihn doch nicht so an wie ein König der Welt. Mit Respekt natürlich, aber das ist unpersönlich, solche Gebete, ne? Allmächtiger Gott und so weiter und du Höchster, das ist etwas unpersönlich, das gefällt Gott nicht. Wir sollen persönlich beten. Die Leute haben laut gebetet und darum, ich denke darum, hat Jesus sich vom Staub gemacht auf einen Berg, da konnte er beten, ganz frei sich ausschütten vor Gott und wirklich diese Antwort suchen. Welche sind die 12, die ich aussuchen soll? Meine 12 Jüngern, die später dann auch Apostel genannt wurden. Ein anderer Text, Markus 1, 35, da steht, und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. In der Elbefelder steht früh morgens. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Begriff ist für die Zeit vor den Morgengrauen. Weil auf Portugiesisch gibt es einen Begriff für diese Zeit. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch gibt. Weil früh morgens ist mehr so eine Beschreibung, ne? Bevor die Sonne aufgeht. Als es noch dunkel war. Da steht es, als es noch sehr dunkel war, ging Jesus hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Jetzt wieder so eine rhetorische Frage. Seid ihr schon mal, als es noch dunkel war, morgens früh, zu einem einsamen Ort und habt gebetet, laut, zum Nachdenken? Ich kann mir das vorstellen, dass es eine sehr gesegnete Aktivität sein würde, wenn ich das machen tue, wenn ich das tun würde. Weil, wenn ich bete, wenn ich morgens bete, wenn ich aufstehe, dann ist dieser Tag viel mehr gesegnet, als die anderen. Das, diese Erfahrung habe ich gemacht. Und ich stelle mir vor, wenn ich jetzt noch vor dem Morgen, vor dem Sonnenaufgang irgendwo hingehen würde, in einen Ort, wo niemand in die Nähe ist und dort beten würde, das würde noch toller sein, noch gesegneter. Jetzt kommt wieder so eine rhetorische Frage, quasi ein Quiz. Was war das Erste, was Jesus nach seiner Taufe getan hat? Die heute Morgen da waren, wissen schon die Antwort. Aber was war das Erste, was Jesus getan hat nach seiner Taufe? Ist wichtig. Lukas Kapitel 3, Verse 21 und 22. Es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohl gefallen. Unser Augenmerk fällt immer direkt an diesen zwei Sachen. Der Heilige Geist kam als eine Taube auf ihm und Gott spricht, du bist mein geliebter Sohn. Aber es fällt nicht so direkt ein, man überspringt die Tatsache, dass das geschehen ist, während er betete. Als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete. Nachdem er getauft wurde und das, er betete. Er betete und dann geschah das. Und dann fragt man sich, warum passieren keine Wunder in mein Leben? Warum passieren keine tolle Sachen so wie diese? Natürlich wird es niemandem passieren, dass eine Taube kommt und Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn. Das wird niemand mehr passieren. Aber es können andere tolle Sachen passieren in unserem Leben. Als ich von einer Stadt zur anderen gegangen bin in Brasilien vor 13 Jahren, in dieser Region in Brasilien sind viele Berge und alle Straßen sind sehr voller Kurven. Und ich nahm einen Bus von dieser Stadt, die heißt Viçosa, zu einer anderen, die heißt Juiz de Fora. Der Bus ging und plötzlich spürte ich so die Sonne. Ich saß vorne links und ich spürte so die Sonne. Und diese Sonne, die auf mich strahlte, die empfand ich in diesem Moment als quasi eine Botschaft Gottes sozusagen. Ich habe gespürt, dass durch diese Strahlung Gott mir seine Liebe und seinen Segen zugesprochen hat. Das war was Besonderes, das ist nie so mehr in meinem Leben passiert. Aber ich habe das ganz stark gespürt. Und der Bus, der musste doch seine Kurven machen. Er musste doch seine Kurven machen und er hat immer gebogen. Aber stellt euch vor, wenn der Bus so geht und die Sonne so ist und wenn da eine Kurve kommt, dann muss die Sonne nach hinten gehen. Ne? Dann muss die Sonne doch von hinten nach vorne strahlen, wenn der Bus nach rechts abbiegt. Der Bus ist nach rechts abgebogen und wieder nach links und nach rechts und so weiter. Aber die Sonne ist die ganze Zeit, halbe Stunde lang, immer in der gleichen Position geblieben. Das war so eine Erfahrung. Eine Erfahrung, das war ein Wunder. Ein Wunder. Ne? Ein Wunder, einfach kann ich nur als Zeugnis erzählen, nicht für meine Ehre und Lob, aber für den Namen Jesu Christi. Amen. Und es Leute, wenn jemand kommt und sagt, warum passieren solche Sachen in meinem Leben nicht, muss ich nur zeigen, ja, wie wäre es mit Beten? Ne? Wie wäre es, ne? Jesus, er wurde schon getauft. Normalerweise betet man vor der Taufe, ne? Und fastet und so weiter und bereitet sich vor. Aber wenn man dann getauft ist, sagt okay, jetzt bin ich getauft. Ne? Aber nein, Jesus betete weiter. Und dann ist das hier passiert. Und ihr wisst doch, dass Jesus einmal vor seinen Jüngern verklärt wurde. Ja, ihr kennt diese Geschichte, wo Jesus auf dem Berg war mit 3 Jüngern und plötzlich war er ganz weiß, ganz strahlend und da kamen noch andere Männer zu ihm, Moses und Elia. Das war ein Wunder, ne? Ein Wunder. Aber eine Frage, jetzt eine rhetorische Frage. Warum stieg Jesus auf diesen Berg? Was hat er denen erzählt? Warum gehen wir dorthin? Und die zweite Frage ist, was haben die getan während oder was haben die getan im Moment, wo das geschehen ist, diese Verklärung Jesu? Da steht alles in Lukas Kapitel 9, 28 und 29. Es geschah aber ungefähr 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus zu sich nahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Merkt ihr? Er ist dorthin gegangen, um zu beten. Er hat gesagt, Leute, komm her, lass uns auf den Berg dorthin beten. Ja? Während sie beteten, ist das Wunder passiert. Immer beten. Beten, beten hat mit alles zu tun. Ja? Wir sind nicht darauf gegangen, um zu spazieren. Und Jesus hat auch denen nicht gesagt, lass uns auf den Berg gehen, weil dort werde ich verklärt. Nein, er hat gesagt, lass uns da raufgehen, um zu beten. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ein Vers, der mir zum Lächeln oder, wie sagt man so, Schmunzeln gebracht hat, ist Lukas Kapitel 9, Vers 18. Und es geschah, als er einmal für sich allein betete, dass die Jünger in seiner Nähe waren, und er fragte sie und sprach, für wen halten mich die Leute? Stellt euch diese Szene vor, ne? Jesus betete. Wieso wusste der Schreiber hier von Lukas, dass Jesus betete? Weil er natürlich laut betete. Er betete laut für sich, betete. Die Jünger haben wahrscheinlich was anderes gemacht. Es steht nicht, dass er mit den Jüngern gebetet hat. Er betete für sich, aber laut. Und plötzlich drehte sich um und fragte den Jüngern, für wen halten mich die Leute? Das heißt, er betet dann, ne? Gott, lieber Gott und so weiter, er betet und plötzlich drehte sich um und sagt, für wen halten die Leute? Ja, für wen halten mich die Leute? Das heißt, er praktisch sein Gebet so unterbrochen und eine Frage, den Jüngern eine Frage gestellt. Das ist quasi so witzig. Ne? Was zeigt das? Was zeigt uns dieser Vers? Dass Jesus ständig gebetet hat. Das Beten war für Jesus so alltäglich, dass die Jünger ihre Aktivitäten gar nicht unterbrochen haben und sagen, okay, jetzt betet Jesus, lasst uns auch mit Jesus beten. Nee, die haben einfach weitergemacht, was sie gemacht haben. Jesus hat gebetet. Und, ne? Weil Gebet einfach von morgen bis abends im Leben, die Jesus und seine Jünger, die, wie kann man sagen, die Aktivität, was sie am meisten gemacht haben, die ganze Zeit. Hm? Manchmal denken die Leute, ja, beten, okay, lass uns jetzt beten, dann alle still werden. Ist auch wichtig, man soll das respektieren. Aber in diesem Fall haben die Jünger das nicht respektiert. Die haben sich über irgendwas unterhalten und Jesus hat gebetet und plötzlich fragt Jesus, und für wen halten mich die Menschen? Ja? Das zeigt, wie oft hat Jesus gebetet hat. Jesus hat sehr viel gebetet, hat sehr viel gebetet. Er hat so viel gebetet, dass er sogar das Vater Unser gegeben. Aber warum hat er das Vater Unser gegeben? Nicht nur, weil er so viel das Beten mochte. Es gab einen anderen Grund. Und das war, die Jünger Jesu haben ihn angefragt, haben gesagt, Meister, lehr uns beten. Aber es steht geschrieben, in Lukas 11, Vers 1. Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Die Jünger haben gesehen, Jesus betet. Und dann sagen, Meister, wir wollen auch. Ne? Wir wollen auch so beten wie du. Wir wollen auch wissen, wie man betet. Und Jesus könnte an dieser Stelle ihnen sagen, hör zu, was für eine blöde Frage. Beten ist doch so einfach. Einfach sprechen mit Gott. Aber nein, er geht hin und lehrt das Vaterunser. Dadurch möchte uns Jesus auch eine Botschaft geben, dass Beten nicht so leicht ist. Beten ist nicht so leicht, so einfach. Ja, okay, ich unterhalte mich mit Gott. Beten ist eine Aufgabe. Beten ist eine Aufgabe, ja. Beten ist eine Verantwortung. Dass wir für andere Menschen beten, dann haben wir Verantwortung über diese Menschen. Wir übernehmen Verantwortung für andere Menschen, wenn wir für sie beten. Beten soll nicht geführt sein von unseren Gefühlen. Ich kenne Leute, die Probleme haben mit Gebet, mit Beten. Und ich könnte sogar sagen, dass es ganz, ganz viele sein. Nicht, weil ich jetzt Menschen richte, aber einfach, weil ich schon viele Gemeinden besucht habe und schon viele Leute eingeladen habe. Lass uns beten. Und von der Reaktion der Menschen merke ich, dass Menschen ein Problem damit haben. Viele Menschen, viele gläubige Christen haben ein Problem mit dem Beten, weil vielleicht, sie denken vielleicht, beten soll man, wenn man Lust hat. Aber ich lese nie im Neuen Testament, auch nicht im Alten Testament, dass man sagt, bete, wenn du Lust hast. Nein, steht sehr oft geschrieben, bete ohne Unterlass, bete für die anderen, bete, wenn du ein Problem hast. Und wenn du Freude hast, dann bete und mach ein Dankgebet und etc. Beten ist eine Pflicht, beten ist eine Aufgabe, beten ist das Atmen der Seele, beten ist die Verbindung mit Gott. Beten ist praktisch der Weg, wo wir unsere Beziehung mit Gott aufrechterhalten. Wir sollten uns irgendwann beschäftigen mit dem Vater Unser, was er bedeutet. Ist nicht ein Gebet zum Nachplappern, ne? Das ist absurd. Jesus verbietet das, Jesus belächelt das sogar. Die Heiden machen das, aber ihr sollt das nicht machen. Aber die beeindruckendsten Texte über das Gebet von Jesus, über das Gebetsleben Jesu, stehen in Bezug zu seinem Tod. Ihr wisst, dass Jesus im Gethsemane gebetet hat. Er hat doch gebetet, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dieser Vers kennt ihr. Aber jetzt kommt eine rhetorische Frage wieder. In welcher Körperposition hat Jesus dieses Gebet ausgesprochen? Mehr so ein Quiz. Die 1-Million-Frage. In welcher Körperposition hat er gebetet? Die heute Morgen da waren, die wissen es schon. 1 Million verloren. Ja, aber das ist schon viel näher an der Wahrheit. Ne? Nicht so am Liegen oder am Stehen. Ne? Matthäus 26, 39. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach. Warf sich auf sein Angesicht. Und lass mal sehen, so wie ich das verstanden habe, mit dem Gesicht auf dem Boden. Mit dem Gesicht auf dem Boden. Und wenn ich das jetzt verstehe, warf sich mit dem Gesicht auf dem Boden, verstehe ich, dass er praktisch sich hingelegt hat auf dem Boden, mit dem Gesicht auf dem Boden. Vielleicht könnte es auch auf die Knie sein, mit dem Gesicht auf dem Boden. Okay, ist nicht so deutlich hier. Aber zumindest dieser Punkt, mit dem Gesicht auf dem Boden. Mit dem Gesicht auf dem Boden, das heißt eine ganz tiefe Demütigung. Jesus konnte sehr intensiv beten. In Lukas 22, 44. Und er war in ringendem Kampf und betete inbrüstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Einige ganz starke Worte. Ringendem Kampf betete inbrüstiger. Wenn jemand sagt, warum bekomme ich keine Gebetserhöhung, könnte man hier fragen, und wie wäre es mit einem inbrünstigen Gebet? Wie wäre es mit einem ringenden Kampf im Gebet? Natürlich, bis unser Schweiß wie Blutstropfen werden, dann ist es noch eine andere Geschichte, weil es ging hier in diesem Fall wegen der Kreuzigung, weil Jesus das wusste, dass er gekreuzigt werden würde. Und das war ein großer Kampf. Ne? Ich weiß nicht, wie groß eure Kämpfe sind. Und so würde ich sagen, eher unwahrscheinlich, dass wir bis dahin kommen. Aber ich denke, ein ringendem Kampf und inbrüstig beten, das würde in Frage kommen für uns, dass wir das tun. Und wenn wir nur denken an die Mengen an Menschen, die da draußen laufen und Jesus noch nicht kennen und zur Hölle gehen. Ne? Nicht, weil wir das wünschen, aber es einfach so ist, weil ihre in ihren Sünden leben, ohne an Jesus zu glauben und ohne Gott zu erkennen und so weiter. Wenn wir nur dieses Leid verspüren, dann könnten wir diesen ringenden Kampf und dieses inbrüstige Gebet auf uns nehmen. Und auch die anderen Probleme, die wir haben, die anderen Schwierigkeiten, die wir haben, könnten gelöst werden, wenn wir sagen, nicht mehr beten da auf dem Sofa mit den Füßen nach oben oder so, mit einem Glas Wasser in der Hand, aber nein, vielleicht hinknien, vielleicht Gesicht auf dem Boden und inbrüstig, ne, mit der ganzen Seele und ich sage mal so, schreiend für Gott. Wir müssen nicht jetzt schreien mit dem Mund, so, aber zumindest, dass wir das innerlich verspüren, dieser Kampf und die Zeit, ne, die Zeit. Jesus betete die ganze Nacht zum Beispiel. Wenn wir uns fragen, wie lange hat Jesus gebetet? Man weiß nicht, aber sicherlich sehr viel. Ganz diese Predigt zu schließen, möchte ich einfach den Satz benutzen, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Jesus ist der Sohn Gottes. Er hat gebetet. Sehr, sehr viel. Warum sollten wir als nur Menschen weniger beten? Warum sollten wir nicht an ihn ein Vorbild nehmen, um diesem Vorbild zu folgen, auch Sieger zu sein, auch Sachen zu bewirken und nicht unser Leben einfach wegwerfen in Vergänglichkeiten, sondern tun wie Jesus, beten und Offenbarung vom Gott bekommen, was sollen wir tun, richtige Entscheidungen treffen und unser Leben für Gott nutzen. Dass alles, was wir tun, was, wo wir sind, was wir arbeiten, etc., beten, dass Gott unser Leben verwandelt, dass wir nützlich zu Gott werden. Dass wir nützlich zu Gott werden. Das ist auch mein Gebet. In letzter Zeit bete ich sehr, dass Gott mich mehr in der Evangelisation benutzt. Aber ich bete, das ist nur ein Beispiel, ich bete, dass Gott mich auch benutzt, um Leute langfristig, oder wie sage ich das anders, zu Christen werden, die auch langfristig bleiben im Glauben und nicht gleich wieder abfallen. Ne? Das ist auch mein Gebet. Ich sage, Gott, hilf mir, Menschen von dir zu erzählen, aber dass auch diese Menschen bleiben im Glauben, ist ein Beispiel. Da könnten wir kämpfen. Es gab einen berühmten Prediger, ich weiß nicht mehr seinen Namen, aber irgendwie hat er gebetet jeden Morgen, den ganzen Morgen, und ist nur aufgestanden, wenn Gott ihm die Sicherheit auf dem Herzen gelegt hat, dass er heute Nachmittag 4 Menschen evangelisieren wird. Man muss das nicht imitieren, man muss nicht alles imitieren, alles nachmachen. Aber einfach diesen Punkt zu erreichen, eine bestimmte Gewissheit, wie Jakob im Fluss Jabok. Jakob ist der Mann und Jabok ist der Fluss. Jakob im Fluss Jabok hat gekämpft und hat gesagt, ich lasse dich nicht los, bevor du mich nicht segnest. Und ungefähr so, dass wir beten, bis Gott uns diese Gewissheit gibt. Ne? Zum Beispiel, manchmal bete ich morgens und sage, Gott, ich brauche deinen Segen für heute. Und ich bete dann so weiter, bis ich auch dieses Gefühl habe, dass Gott mir sagt, ja, ich werde dich segnen. Ne? Das ist auch ein bestimmter Kampf. Nicht einfach hinknien und sagen, Gott, bitte segne mich, Amen, aufstehen, fertig. Ne? Dass wir auch bekommen, was wir bieten im Gebet. Danke für eure Aufmerksamkeit.